Aber ich freue mich, dass wir diesen Tag, diesen Abend miteinander erleben dürfen und dass wir wieder alle gesund hier sind. Ich danke für Ihre Anteilnahme an meiner Gesundheit. Es geht mir wieder gut. Ich bin sehr froh und dankbar. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Das kann ja schneller mal was passieren. Und ja, so bin ich sehr froh, dass ich mit Ihnen dieses Seminar durchziehen kann. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es schlecht. Insofern, als dass ich heute weiß, dass es noch einen Abend gibt. Und ich muss sagen, ich habe mich so an Sie gewöhnt. Es ist der Mittwoch, nein, jetzt der Dienstagabend hier ist eigentlich ein, ja, fast schon zur Gewohnheit geworden. Gell? Für manche natürlich nicht, weil es da und dort noch was dazwischen tun mussten. Aber es ist eine schöne Zeit gewesen. Ich denke, Sie werden sicher das eine oder andere in Anspruch nehmen können, in Tat umsetzen, schon versucht haben. Haben Sie schon probiert, das eine oder andere besser zu übertragen? Es ist das letzte Mal auch so schön gewesen. Es ist für die, die heute dabei sind, das letzte Mal nicht dabei waren, der Wunsch geäußert worden, dass wir nachher noch ein bisschen zusammensitzen und ein wenig uns gedanklich austauschen noch. Das ist nicht nur Anpredige sozusagen, sondern dass Sie auch Gedanken austauschen können noch. Und wir werden das heute auch noch einmal machen. Das heißt, ich werde es ein bisschen kürzen am Abend und Zeit haben nachher noch für Sie, dass wir uns, wer möchte, uns noch zusammensetzen hier und noch eine Aussprache haben zu diesem Thema, das wir heute, oder auch zu den letzten Themen, die wir miteinander durchgemacht haben. Ja, es ist schön, dieses Thema ist ja riesengroß. Es gäbe noch vieles zu sagen, ich habe da sicher das eine oder andere noch nicht ganz ausgeschöpft, es gibt sicher vieles noch zu besprechen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, die Gelegenheit, dass wir das auch tun können, wenn Sie interessiert daran sind, wir können darüber noch reden. So, heute bewegt mich ein Thema, das uns alle irgendwo im Laufe der Zeit anspricht, die Lebensabschnitte des Menschen. Wenn ich an mein Leben denke, ich vergleiche das Leben so oft mit so einem Maßstab, nicht mit solchen Elementen, die in unserem Leben da sind. Da war für mich ganz besonders einmal der Kindergarten. Da habe ich noch eine ganz gute Erinnerung an diese Zeit. Und ich schaute mit Ehrfurcht auf die Schüler, die von der Schule heimgingen mit dem Ranzen hinten drauf. Und ich dachte mir, ach, werde ich auch einmal so groß werden? Werde ich auch einmal in die Schule gehen können? So, und dann kam die Schulzeit, der nächste Abschnitt, ne? Die Schulzeit. Das Studieren, das Lernen, das ist eine andere Zeit wieder. Und jeder hat so seine Phasen und jede Zeit hat so ihre Lebensaufgaben und Probleme irgendwo. Und dann kommt nach der Schulzeit, dann sieht man schon die jungen Leute, die arbeiten gehen und verdienen gehen. Und dann denkt man sich, ach, wie schön wäre es, wenn man jetzt auch arbeiten könnte und wenn man jetzt auch Geld verdienen könnte, dann kommt das Berufsleben dazu, ne? Das Leben geht wieder. Und teilweise ist es auch so, manches Mal auf und manches Mal ab, so wie wir es hier ein bisschen zeichnen. Ja? Dann stehen wir im Beruf drinnen, man versucht sich zu verwirklichen, man möchte also seine Ziele erreichen. Dann ist für mich noch ein ganz starker Bruch gekommen nach dem Berufsleben, das Eheleben oder während des Berufslebens das Eheleben hinein. Dann zum Eheleben kommt noch dazu, dass dann die Kinder kommen und dann kriegst du noch Aufgaben dazu und dann bist Elternschaft, die du auch versuchst zu praktizieren. Und im Laufe der Zeit kommst du so hin, dass du sagst, jetzt kommt die Zeit, wo es irgendwo wieder bergab geht, die Lebensmitte, die habe ich erst vor kurzem so richtig erlebt. Eigentlich ist bei mir gar nicht so krass gewesen, bis auf einmal, da hat mich ein Kollege gefragt, könntest du nicht einen Vortrag halten über die Midlife-Krise? Ich sage, wieso kommst du denn gerade auf mich? Sagt er, naja, du bist ja gerade so drinnen in dem Alltag, ja? Aha, danke, jetzt weiß ich's, habe ich gesagt. Das war also gar nicht so, wie soll ich sagen, für mich, ja, die Zeit geht ja so schnell vorbei. Ne? Für mich war ein Ehepaar, das die silberne Hochzeit feiert, ein uraltes Ehepaar. So jenseits von Gut und Böse schon, gell? Und auf einmal hat es geheißen, jetzt haben wir die silberne. Und das geht so schnell, auf einmal hast du die Zeit überschritten und dann ist es wieder ein neuer Abschnitt. Ja? Und so gibt es verschiedene Lebensabschnitte und irgendwann aber ist auch der Lebensabschnitt zu Ende und das Leben ist vorbei, das Leben ist gelebt. Und ich denke, das ist, was wir heute ein bisschen durchbesprechen wollen, denn es hängt ja auch sehr mit unserem Lieben zusammen und mit unserer Art, wie wir umgehen miteinander, denn letztlich ist es ja dann plötzlich vorbei, das Leben, und dann sagt man sich so, und jetzt habe ich es gelebt und ich kann es nicht mehr rückgängig machen, ich kann da nichts mehr verändern, ich kann da nichts mehr verbessern in meinem Leben. Jedes Alter hat so seine eigenen Wünsche und seine eigenen Interessen, seine eigenen Tücken, seine eigenen Probleme und Verhaltensmuster letztlich. Da gibt es die Zeit zwischen der Schule, nicht? Das ist also die Schulzeit, die Kinderzeit, die vielleicht teilweise unbeschwert war bei dem einen oder anderen. Der andere wieder sagt, ich habe eine schwere Kindheit hinter mir. Jeder hat eine andere Zeit hinter sich und die prägt ihn natürlich auch, wenn die Schulzeit oder die Kinderzeit sehr schön gewesen ist, weil man geliebt worden ist, weil man Geborgenheit erlebt hat. Dann kann man dementsprechend auch wieder Lieben und Geborgenheit schenken. Andere, die haben es schwer gehabt, die müssen natürlich jetzt sich nacherziehen und nachlernen. Und auf das möchte ich heute ein bisschen eingehen, dass wir also nicht zu sehr in Entmutigung da schwelgen müssen und sagen, ach, leider habe ich da vieles versäumt, mein Leben ist nicht so abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, darum kann ich jetzt auch nicht so lieben, wie ich es eigentlich möchte. Die Zeit des Menschen zwischen 20 und 30 ist einfach zum Beispiel eine Zeit, wo er selbstständig werden möchte, wo er seine Familie verlässt, wo er anfängt, ja, sein Leben in die Hand zu nehmen. Er versucht, in der Welt der Erwachsenen sich zu etablieren. Er möchte auch erwachsen sein und er gründet eine eigene Familie. Die berufliche Laufbahn ist sehr wichtig in diesem Abschnitt. Er testet alles, er probiert alles aus. Ja, Ende 20, so Anfang 30 überprüft er diese getroffenen Eigenschaften und Entscheidungen noch einmal. Er konfrontiert sich mit der eigenen idealen Welt, die er sich vorgenommen hat, ob er es auch wirklich erreicht hat. Dann kommt eben der Mensch zwischen 30 und 40, Verwirklichung des Getroffenen, was er sich als Entscheidung vorgesetzt hat. Er etabliert sich und so Ende 30, Anfang 40 kommt eben der Übergang der Krise, der Lebensmitte. Es ist also die Elternschaft, die Zeit der Kindheit ist vorbei, jetzt hat er eigene Kinder, jetzt geht es darum, die Kinder richtig anzuleiten und die ganze Energie geht in die Kinder hinein, alle Kraft nur in die Erziehung. Kinder brauchen sehr viel Energie und sehr viel Kraft. Der Mensch zwischen 40 und 50 hat dann so die Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben jetzt erlebt, hat die Entscheidungen getroffen, jetzt kommen die Konsequenzen schon, jetzt erlebt er schon, habe ich die Entscheidungen richtig getroffen, war das gut, was ich gemacht habe, jetzt kommen teilweise schon die Früchte, die er erntet, von seiner Saat, die er da angefangen hat. Er muss sich aber wieder neu finden, denn es ist jetzt letztlich so, in der Lebensmitte passiert es jetzt, dass die Kinder draußen sind, es ist ein neuer Abschnitt in seinem Leben. Er muss sich wieder neu definieren mit seiner Rolle und seiner Aufgabe. Die Kinder sind draußen, sie sind herangewachsen. Er muss sich wieder neu zum Partner hinwenden. Und all diese Gedanken werden wir heute ein bisschen miteinander besprechen. Dann kommt der Mensch in der Pension, ja, wo er dann anfängt, über seinen Lebenssinn nachzudenken. Er sitzt nur mehr vor dem Fernseher, nicht? Der berufliche Rückgang und dem resultierenden Minderwertigkeitsgefühlen, weil man immer geglaubt hat, Wert hängt mit Leistung zusammen. Und wenn ich was leiste, bin ich was wert. Und jetzt kann ich es nicht mehr leisten, jetzt bin ich nicht mehr wert. Kommt eben durch den falschen Lebensstil, der im Laufe der Zeit vorher so überlebt worden ist. Man hat es nicht gedacht daran. Plötzlich ist es aber so, dass man jetzt doch krank wird und da und dort zwickt es jetzt und dieser Lebensstil macht sich jetzt bemerkbar. Gesundheitliche Probleme managen nun das tägliche, den täglichen Ablauf. Jetzt geht man von Arzt zu Arzt, von Test zu Test. Der nahe Tod ist eine Sorge für sich. Gleichzeitig sterben sehr viele Freunde und Bekannte. Man überlebt teilweise den einen oder anderen und man muss mit diesen neuerlichen Problemen richtig umgehen lernen. Und jetzt geht es also um die Frage, die wir uns stellen wollen. Wir haben also die Pubertät, wir haben das Zeitalter des Teens, des Twens, der Lebensmitte und dann auch der Pension. Das ist so unser Leben und wir sehen, dass das eigentlich wie Sand durch eine Sanduhr läuft. Und das geht schneller, als man glaubt. Am Ende bleibt nichts mehr übrig. Und so kommt man in gewisse Krisen hinein und man spricht jetzt von dieser sogenannten Midlife-Krise. Und das möchte ich jetzt ein bisschen, dass wir miteinander reden. Gibt es die Midlife-Krise überhaupt? Man weiß ja noch immer nicht, ob es wirklich gibt oder nicht. Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Erfahrungen damit, selber mit anderen? Welche Auswirkungen ergeben sich da? Vielleicht können wir darüber ein bisschen im Kreis reden. Ja, machen wir es so wieder. Darf ich unsere Kreisleiter bitten, die Kreise zu organisieren?
Die Gauleiter.
Unsere Jugend. Machen wir wieder vier Kreise, einen vorne und dann rückwärts und sprechen wir über dieses Thema Midlife-Krise ein bisschen. So, es ist schön, wenn man auch ein bisschen untereinander Kontakt hat und sich ausspricht. Was haben Sie herausgefunden? Gibt es die Midlife-Krise, ja oder nein? Die einen nicken, ja? Sind Sie da alle überzeugt davon?
Warum gibt es denn da kein deutsches Wort dafür?
Das ist die große Frage. Die Krise der Lebensmitte. Schön deutsch ausgedrückt, das ist einfach ein Modewort, Midlife-Crisis. Die Krise der Lebensmitte, gibt es das überhaupt? Ja, haben Sie das so herausgefunden in Ihrem Kreis? Ja? Naja, es ist so, die Leute streiten sich immer noch darüber. Eines ist schon deutlich klar, bei Frauen ist die Zeit ab 40 das sogenannte Klimakterium, der Wechsel, das ist deutlicher als beim Mann. Bei den Männern nennt man es eben die Krise der Lebensmitte. Aber man diskutiert immer noch in der Fachwelt, ob es das wirklich gibt oder nicht. Und es gibt einige, die sagen, ja, auf alle Fälle. Zum Beispiel Walter Krause, Andreas Thiele und so weiter. Die schreiben, die Wechseljahre bezeichnen einen kritischen Punkt, einen Wendepunkt im Leben eines Mannes. Viele Männer meist zwischen 50, 45 und 60 Jahre alt erleben tiefgreifende körperliche, emotionale Veränderungen und ihre Gesundheit, ihre berufliche Laufbahn und ihr Privatleben ist da ernsthaft mit einbezogen. Darum habe ich auch diese Bilder daher gesetzt, ne? Plötzlich kommt er mit einer mit einem Motorrad angefahren. Es kann sein, dass das eine Krise ist. Andere sagen wieder, nein, das gibt's nicht. Das ist nur ein Modewort, das meint man nur, das will man nur gerne sehen. Das gibt's nicht, denn letztlich ist jeder Mensch immer wieder in Krisen drinnen. Der eine hat es früher, der andere hat es später. Jeder Mensch hat so gewisse Krisen. Jedenfalls, eines ist sicher, nicht? Die einen sagen, dass das nur ein Jux ist von der Psychologie her. Also im Prinzip streitet man sich immer noch, ob man in einer Midlife-Krise ist oder nicht. Vielleicht werden wir das jetzt ganz kurz ein bisschen anschauen. Im Leben aller großen Menschen gibt es Krisen und gibt es Kämpfe und letztlich ist es so, dass die zu verschiedensten Zeiten sind. Ich möchte Ihnen da einfach nur ein paar so Beispiele geben. Im Leben aller großen Menschen hören die Kämpfe niemals auf. Raphael ist mit 37 mitten im Leben gestorben, wie Sie auch. Mussorgsky 42 Jahre, Reger 43 Jahre, der Maler und Professor bei der Berliner Akademie, Karl Blechen, wird mit 37 in diese Gemütskrankheit kommen und stirbt dann mit 42. Egal welche Leute wir da hernehmen, ob Karl Philipp Moritz, der mit 41 zu Tode sich gefastet hat, oder ob es der Grillparzer ist, der mit 41 depressiv wird und zwei Jahre fast unproduktiv ist. Mörike lässt mit 39 wegen ständiger Kränklichkeit und Hypochondrie wahrscheinlich depressiv sich pensionieren. Hölderlin mit 35 wird wahnwitzig. Nietzsches Leben ist durchgängig krisenhaft. Also egal, welche Leute wir da herausnehmen aus dem Leben, der eine hat seine Krise dort, der andere hat seine Krise da, der eine mit 40, der andere mit 35, der andere früher, der andere später. Und die Frage ist einfach die, ob das nicht doch so in unserem Denken ein bisschen drinnen ist, oje, von nun an geht's bergab. Und in dem Augenblick gibt es verschiedene Reaktionen, nicht? Die einen sagen, jetzt muss ich noch etwas genießen, bevor es alles aus ist und spät ist. Und die anderen, die sagen sich, na, ich genieße eben jetzt einen anderen Lebensabschnitt, in den ich hineinkomme. Und ich freue mich, dass wir da jung und alt hier herinnen haben. Und ich denke, wir wollen jetzt letztlich unser ganzes Leben reden, nicht nur über eine Situation, in der wir vielleicht einmal hineinkommen oder nicht hineinkommen, in eine Krise. Ein Beispiel nur. Ist es wirklich so, dass man sagen muss, von nun an geht's bergab? Händels große Krise beginnt mit 43. Er macht dreimal Bankrott und erst nach seinem Schlaganfall wendet er sich vom Misserfolg Oper ab zu seinen Oratorien und mit 57 den Messias einen neuen Höhepunkt zu erleben. Ja? Also, vom bergab noch immer nicht die Rede. Kant ist 57, als er die Kritik der reinen Vernunft schreibt. Wie man sieht, kann man auch nach der Lebensmitte noch etwas Gewaltiges leisten und kann da noch etwas erleben. Es ist also noch nicht unbedingt aus. Victor Hugo schreibt mit 75 bis 80 seine vier Hauptwerke. Verdi hat in den 40ern eine große Krise, danach schuf er den Maskenball mit 49, die Macht des Schicksals mit 54 Don Carlos, mit 58 Aida. Ja, und mit 74 Othello und mit 80 den Falstaff. So, dann ist da die Krise. Ja, Krisen gibt es immer in unserem Leben. Einmal dort und einmal da haben wir so Krisen drinnen, die wir durchgehen müssen. Alexander von Humboldt begann den Kosmos im Alter von 64 Jahren. Lamarck vollendete seine Naturgeschichte mit 78. Ja, also was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass das nicht unbedingt so ist, dass man sagt, oh je, jetzt ist vorbei und jetzt von nun an geht's bergab. Michelangelo wurde mitten im Schaffen mit 89 aus dem Leben gerissen. Und der Mann hat geleistet, Gewaltiges geleistet. Goethe kriselte zwischen 37 und 39 bei seiner Italienreise heftigst. Aber erst später kommen seine großen Werke. Ja? Egal wer das ist, Luther schreibt mit 37 seine entscheidenden Schriften und heiratet mit 42. Brahms schreibt seine erste Symphonie mit 43. Und Mitterhofer konstruiert im Alter von 42 die erste Schreibmaschine. Goodyear entdeckt mit 30 am Rande des Ruins und der Verzweiflung die Vulkanisierung des Kautschuks. Und dann geht's aufwärts. Also der eine hat es mit 30, der andere mit 40. Es gibt also gewisse Krisen in unserem Leben, die wir immer wieder haben. Der eine da, der andere dort. Aber wir müssen damit umgehen. Wir dürfen damit einfach alles so fallen lassen. Albert Schweitzer schiffte nach zwei höchst erfolgreichen Berufen mit 38 nach Afrika ein und begann da erst so richtig sein neues Leben zu leben. Bis ins hohe Alter hinein. Es kommt also hier darauf an, wie wir eingestellt sind. Wir haben hier gewisse große Männer. Im Leben aller großen Männer gibt es Krisen und auch Menschen. Nicht nur Männer, Menschen. Wir haben Krisen in unserem Leben. Es geht darum, dass wir die Krisen meistern. Und diese Krisen müssen nicht unbedingt dazu führen, dass wir jetzt sagen, so, und jetzt von nun an geht es bergab und jetzt müssen wir alles voll lassen. Ja, es kommt also sehr auf unsere Einstellung darauf an. Wenn Sie 40 Jahre alt sind und da die Mitte Ihres Lebens ansetzen, ungefähr, mit 40, dann kann es heißen, von nun an haben Sie noch 14.600 Tage. Wenn es gut geht, sind wieder 40 Jahre. Ja? Das heißt also, man kann sich wirklich überlegen, wie stehe ich zu den Situationen meines Lebens. Egal, ob ich jung bin oder alt bin, es kommt auf meine Einstellung drauf an, zum Leben und wie ich dieses Leben meistere und wie ich dieses Leben lebe, als junger Mensch und als älterer Mensch. Man kann also auch hier ganz bewusst wieder positiv sich einstellen. Es drängt sich der Wunsch nach der Freiheit auf, denn es ist immer mehr bewusst, dass mein Leben Grenzen hat, aber ich möchte das Leben so wie es ist genießen, ob ich jetzt jung bin, Mittelalter bin oder im älteren Abschnitt bin. Und das gilt auch für die Liebe. Die Liebe ändert sich natürlich ein bisschen, nicht? Am Anfang liebt man den Beruf, dann liebt man ein Mädchen oder einen Jungen und da ist man ganz verliebt, dann liebt man die Kinder, dann kommen die Kinder und da ändert sich die Liebe doch ein bisschen. Und dann kommt die Zeit, wo man eher auf sich selber schaut und sich selbst mehr in den Vordergrund rückt. Und dann kommt auch die Liebe, die dann mehr zum tieferen Sinn im Leben führt. Es ist eine Veränderung da, auch in der Sexualität gibt es eine Veränderung. Und vielleicht wollen wir uns das ein bisschen anschauen. Natürlich haben wir gewisse Phasen im Leben durchzumachen und eine gewisse Veränderung, die wir erleben, wobei wir jetzt sehr wichtig überlegen müssen, welche Einstellung wir zu diesen Veränderungen haben. Die Tatsache ist, dass es körperliche Veränderungen gibt, dass es seelische Veränderungen gibt, dass wir sozialen Veränderungen unterworfen sind im Laufe unseres Lebens und dass es geistliche Veränderungen gibt. Und das alles macht uns aus als Mensch. Wir sind in unserem Menschsein natürlich Veränderungen unterworfen. Schauen wir uns einmal diese Veränderungen ein bisschen an, die körperlichen Veränderungen. Ja? Natürlich ist es so, dass wir als junger Mensch auf unseren Körper schauen. Der ist sehr wichtig, da kommt Fitness und da kommt auf der anderen Seite viel an körperlicher Kultur, aber auch viel Missbrauch. In der Jugend, da schaut man oft sehr wenig auf seinen Körper. Und da geht es darum, dass man eben jetzt etwas leistet und da hat man so seine Wünsche und seine Ziele. Und dann powert man sich aus und dann merkt man plötzlich, halt, jetzt kommt eben auch eine andere Zeit. Die kommt, dass der Bauch ein bisschen größer wird, die Zeit kommt, dass die Falten kommen, das will man am Anfang nicht wahrhaben. Und wenn man jetzt, und das ist sehr wichtig, wenn man sein ganzes Augenmerk nur auf die Schönheit gerichtet hat, sein ganzes Augenmerk nur darauf gerichtet hat, wie man es in der Werbung hört, so faltenlos wie möglich zu leben, dann kommt man natürlich in eine Krise. Es ist ganz klar, dass sie dann die Phrasen kriegen, sagt der Wiener, wenn sie dann nach Falten sehen und dort nach Falten sehen und dann plötzlich ihr Leben wegschmeißen wollen, weil sie eine Falte bekommen oder weil das Haar grau wird oder ausfällt. Das ist einfach einmal so. Es gibt tatsächlich Veränderungen, die wir erleben müssen, aber wenn wir, ja, es kommt eben sehr darauf an, worauf wir unseren Wert legen und dementsprechend werden wir dann auch in eine Krise kommen oder nicht. Es ist tatsächlich so, die Manneskraft lässt nach. Die Verminderung der Leistungsfähigkeit kommt auf alle Fälle in einer gewissen Zeit. Es ist tatsächlich so, dass der Testosteronspiegel sinkt beim Mann. Es ist tatsächlich so, dass er auch hier Schlafstörungen erlebt, Müdigkeit, Lustlosigkeit. Der Workaholiker, der taucht plötzlich auf. Und er erkennt, dass er nicht mehr so weitermachen kann, wie er bis jetzt gearbeitet hat. Diese Erkenntnis kommt. Nur, wenn er schon vorher klug gewesen wäre, würde er diese Krise gar nicht erleben. Die kommt nur, weil er eben vorher falsche Einstellungen gehabt hat in seinem Leben. Es ist tatsächlich so. Man kann natürlich da sagen, das ist bei der Frau der Wechsel, der ist da. Und das erleben die Menschen, die einen ein bisschen stärker, die anderen weniger stark. Die Körperkraft lässt nach, man erkennt, dass man auch Gefühle hat. Früher war es eben nur die körperliche Sexualität, die war wichtig und die Gefühlswelt, die wurde eher untergraben und jetzt ist es einfach so. Man könnte da die Illustration hernehmen der Lebensmitte, wenn man die Jahreszeiten hernimmt. Ja, Frühling, ja, Jugendzeit. Die Lebensmitte ist dann der Sommer, nicht? Ja. Wo der Sommer, die Energie, die Kraft noch da ist, aber schon die ersten Gräser gelb werden und die Tage schon ein bisschen kürzer werden, tatsächlich die Haare ein bisschen ausgehen und sich grau werden, die Vitalität ein bisschen nachlässt. Ja. Die Reaktion ist natürlich jetzt, dass man einen Gegenpendelschlag anführen möchte und man möchte noch einmal jung sein, man möchte noch einmal zurück, man möchte noch einmal einen Frühling erleben. Es kann natürlich sein, der Mann erkennt hier in dieser Zeit, dass er auch Gefühle hat. Und da kommt plötzlich Romantik in sein Leben ein bisschen in den Vordergrund, das vorher nicht so wichtig war. Vorher waren ganz andere Dinge schwerpunktmäßig in seinem Leben. Es hat sich im Laufe der Ehezeit, so des Frühlings bis zum Sommer hin, haben sich Gewohnheiten eingespielt. Man hat gewisse Dinge gemacht, damit man eben nicht in Krisen kommt, damit man eben nicht streitet. Und so hat man so einen Kurs gelernt, dass man sich also so weit wie möglich von Konflikten fernhält und von Konflikten meidet. Aber die anfängliche Attraktivität verliert sich jetzt, auf die man so Wert gelegt hat. Ja? Und jetzt auf einmal fängt man an, in eine Krise zu kommen, weil jetzt möchte man wieder einen neuen Frühling erleben. Und jetzt kommt die Langeweile, die Zeit nach erreichtem Ziel, man hat das Ziel schon irgendwie erreicht jetzt, möchte man letztlich irgendwo wieder von vorne anfangen. Da kann es natürlich zu einer Krise kommen, wenn der Mensch nicht umdenkt, wenn er immer so auf sein Idealbild verhaftet ist, schön heißt 20 Jahre, knackig, blond und sonst noch irgendwie, und alles andere ist nicht schön, dann hat er natürlich die große Krise. Nur, wer sagt, dass das so ist? Wer sagt denn, dass nicht auch ein graues Haar schön sein kann? Und dass auch ein Mensch, wenn er ein paar Falten bekommt, und vielleicht auch schon ein bisschen abgearbeitete Hände hat, schön sein kann? Oder wertvoll ist? Ich denke, da müssen wir ein bisschen umdenken. Menschen, die nicht umdenken können, die werden in solchen Krisen kommen. Aber wenn wir schon eine ganz andere Einstellung haben zum Leben, dann wird uns diese Problematik gar nicht so aus der Bahn werfen, weil man sich einfach auf die neue Situation einstellen kann, auf den Herbst. Wer sagt denn, dass der Herbst nicht auch schön ist? Mit den herrlichen Farben, mit den wunderschönen tiefsatten Blau und den goldgelben Blättern oder auch der Winter. Warum ist der Winter so schlimm? Wir haben immer so eigenartige, einseitige Bilder, nicht? Wir meinen, das Frühlingselement, das ist das einzig Richtige und das müsste man ewig haben. Ja, wer sagt denn das? Ich denke, Salomo hat das schon recht gesagt, wenn er sagt, erfreue dich am Leibe deiner Jugend. Das heißt also, da kann man sich orientieren an der Frau, die man gewählt hat und an der kann man sich auch noch im Alter freuen. Da muss man nicht unbedingt in eine Krise kommen. Oder bleiben wir noch bei dieser körperlichen Veränderung. Der Mann, der hat natürlich Geld gespart am Anfang, in der ersten Zeit, Jugendzeit, hat man sich nicht viel geleistet. Man muss ja was erringen, erreichen. Und jetzt hat man das Geld. Und jetzt fragt man sich, was fange ich damit an? Und jetzt kommt man dann in eine Krise hinein, weil man merkt, halt, jetzt ist das Leben bald irgendwo aus und jetzt habe ich das Geld und ich weiß nicht, was ich damit anfangen sollte. Kann man sich denn nicht doch ein bisschen mehr gönnen? Und warum sollte man da jetzt weiter sparen, ein bisschen mehr Freude am Leben schenken? Es gibt da Leute, die sparen und sparen und sparen und dann freuen sie nur die Erden dran. Und streiten sich dann auf Mord und Brand. Wer was kriegt. Am besten ist es, man genießt auch ein bisschen etwas. Warum darf man sich nicht auch einmal etwas gönnen? Darf ich Ihnen eine andere Illustration geben? Die Illustration des Tages. Morgen, die Morgenzeit, die frühe Zeit, der Jugendzeit. Und jetzt kommt dann die Mittagszeit. Nicht? Da ist die Lebensmitte. Aber es gibt auch eine schöne Nachmittagszeit und einen schönen Abend, den man noch verbringen kann. Und da vielleicht ein kleiner Hinweis, es ist gar nicht so schlecht, auch einmal ein Mittagsschläfchen zu machen, weil manche meinen, das wäre jetzt schon das Ende des Lebens, wenn er jetzt anfängt, Mittag ein bisschen Pause zu machen. Das gehört auch zur Lebensqualität dazu, das kann man auch als junger Mensch schon ein bisschen einplanen, man muss sich nicht unbedingt auspowern bis zum geht nicht mehr und dann zusammensacken wie ein leerer Sack, der nicht mehr weiß, was er zu tun hat. Körperliche Veränderungen, ja, man erkennt, dass man auch Gefühle hat, man sucht neue Selbstbestätigung. Natürlich, ist klar, zuerst war die Selbstbestätigung meine Jugend, jetzt verliert sich die. Oder die Selbstbestätigung war meine Arbeitswelt, ja, schon langsam habe ich den Zenit erreicht, ich kann in meiner Karriere leider nicht mehr weiter, aus ist mit meiner Selbstbestätigung. Irgendwo muss der Mensch sich neu orientieren und er braucht eine neue Selbstbestätigung. Und er merkt halt, dass tatsächlich die Kraft ein bisschen schwächer wird. Und ja, er muss einen Gang zurückschalten. Ja, warum nicht? Was ist so schlimm daran? Man kann nicht immer auf vollen Touren fahren. Das ist so und so nicht möglich. Und ich denke, wenn man die richtige Einstellung zum Leben hat, dann kann man auch die richtige Lebensqualität gewinnen und dementsprechend auch dann richtig lieben, weil man hier nicht zerbrechen muss an all den Situationen, in denen man da drinnen ist. Gut, die körperlichen Veränderungen sind einfach da und mit denen muss man leben. Es wäre schlimm, wenn man die nicht ernst nimmt, denn im Laufe der Zeit werden sie einfach trotzdem kommen, ob du jetzt es lüften lässt oder nicht. Diese Balken kommen irgendwann. Die ewige Jugend gibt es nicht. Die kann man vergessen. Das heißt also, wenn Sie die richtige Lebenseinstellung haben, dass Sie sagen, als junger Mensch, das Alter ist genauso wertvoll wie die Jugend. Und jedes hat seine schönen Zeiten. Und man kann in jeder Situation etwas Gutes daraus machen aus dem Leben. Die Jugend kann vom Alter etwas lernen, das Alter kann von der Jugend etwas lernen. Der eine hat die Reife, der andere hat die Kraft. Und so können wir einander ergänzen. Dann ist das eigentlich das ganze Leben eine schöne Zeit, die man durchleben kann. Gehen wir ein bisschen zu den seelischen Veränderungen. Es geht tatsächlich auch nicht nur um körperliche Veränderungen, der Mensch hat auch seelische Veränderungen im Herzen drinnen. Es kommen tatsächlich Zeiten, wo die Depressionen steigen und wo die Ängste steigen. Es ist tatsächlich so, der Mensch wird angstvoller. Ganz besonders ist es einfach so. Ich schreibe da einige Dinge hin. Persönliche Bedürfnisse treten jetzt in den Vordergrund. Man sucht nach beständigeren Werten. Ich vergleiche das mit einem Hausbau. Man könnte das auch mit einem Hausbau vergleichen. So bis 20 Jahre fängt der Mensch an, das Haus zu planen. Sein Lebenshaus. Da plant er das Haus. Dann so ungefähr mit 30 baut er das Haus, Mauern und errichtet es ein. Bis 40 wird das Haus bewohnt. So ungefähr mit 40 Jahren. Und bis 50 ist das Haus dann schon langsam abgewohnt und leer geworden. Jetzt kommt also die Zeit, wo das Nest leer ist, die ganze Energie in den Kindern ist hineingesteckt und jetzt sitzt man da. Mann und Frau schauen sich an und wissen nicht mehr, was sie miteinander tun sollen. Da hat man auch verkehrt gelebt, da hat man einen Fehler gemacht. Man hat Liebe falsch verstanden. Man hat gemeint, Liebe wäre, ein Haus zu bauen. Das kann leicht passieren, dass Leute ihre ganze Energie in den Hausbau hineinversetzen. Und das habe ich oft erlebt in der Ehe- und Familienberatung, dass Leute eine ganze Kraft in ihren Hausbau hineingesetzt haben und dann war das Haus fertig und die Frau war fort. Und dann hat er groß geschaut. Warum? Wieso? Naja, weil man da etwas vergessen hat, dass der Mensch ja noch mehr ist als nur ein körperliches Wesen, dass ein vier Wände braucht und die müssen schön und neu sein. Ja, und jetzt ist es so, wenn wir also jetzt in dieser Lebensmitte sind und jetzt unser Haus leer geworden ist, man hat die ganze Energie in die Kinder gesetzt und jetzt ist man da und das Nest ist leer, ist das Leben jetzt nicht mehr sinnvoll? Ist das Haus, wenn es jetzt abgewohnt ist, muss man es jetzt abreißen? Nein, jetzt kann man es neu tapezieren, jetzt kann man es neu einrichten. Jetzt kann man wieder einen neuen Anfang setzen und Umbauten durchführen, auf die neue Situation einstellen. Ja? Diese neue Lebenssituation ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Es ist ja so, dass man jetzt in einer Zeit lebt, die wieder ganz andere Qualitäten hat. Natürlich in der Zeit, wo man Eltern war, da wurde, sagte die Frau, wurde ich gelebt. Da wurde ich von den Kindern gelebt. Da musste ich nur für die anderen da sein. Jetzt sind die Kinder draußen. Jetzt kommt die Frau drauf, dass sie auch eine Persönlichkeit ist. Und jetzt fängt sie an natürlich, und das ist auch natürlich, dass sie anfängt, jetzt sich selbst zu finden. Jetzt macht sie wieder Kurse, jetzt geht sie dorthin und dahin. Ist ja klar, weil sie jetzt merkt, bis jetzt ist sie gelebt worden, jetzt kann sie selbst wieder leben und ihr Leben wieder in die Hand nehmen. Und da muss ich sagen, tun sich die Frauen fast ein bisschen leichter als die Männer. Die sagen sich so, und jetzt möchte ich mein Leben so richtig erst genießen. Die Männer sagen sich, jetzt haben wir gut schnell zum Genießen. Was soll man tun? Jetzt ist es vorbei mit unserem Leben. Ist aber nicht notwendig. Man könnte jetzt beständigere Werte aussuchen. Man hat gemeint, das Haus ist ein Wert. Ja, es ist ein Wert, aber das ist kein beständiger Wert. Das Haus wird alt. Das Auto und was man alles sonst noch haben wollte in der Zeit der Jugend an Werten, Plötzlich merkt man, das sind gar keine beständigen Werte. Wohl den jungen Menschen, die hier sitzen und die andere Werte im Leben haben, die sich sagen, Haus, ja, Auto, schön, aber es gibt noch andere Werte, die werden gar nicht in so eine Krise kommen, weil sie diese Werte schon in ihrer frühen Jugendzeit auf eine andere Richtung hingelenkt haben. Und somit, egal in welcher Situation sie jetzt sind, ob sie als junger Mensch hier sitzen und ihre neuen Werte einfach schon jetzt zu organisieren in der Zukunft hin, wo sie dann gar keine Krisen erleben werden, sondern wirklich Tragkraft haben werden durch ihr Leben, oder ob sie tatsächlich in einer Krise drinnen stecken, sie können tatsächlich neue, beständigere Werte überlegen und sagen, es geht noch weiter. Jetzt genieße ich einen neuen Lebensabschnitt. Also wir erleben das jetzt gerade, ich muss sagen, wir haben kaum eine Krise der Lebensmitte, denn ich rede da tatsächlich aus eigener Erfahrung, habe schon von Jugend an andere Werte in unserem Leben gehabt und letztlich bin ich da sehr dankbar, dass ich da mein Leben auf eine andere Basis stellen konnte. Wir haben uns gefreut, dass wir Kinder bekommen haben. Wir haben die Zeit der Kindschaft und auch letztlich der Elternschaft genützt und uns auch geschätzt und auch gern gehabt. Die Zeit aber, wir haben in dieser Zeit ganz besonders auch Zeit füreinander gehabt. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht die ganze Energie in die Kinder hineinsteckt. Jetzt sind sie draußen, jetzt ist das Nest leer und jetzt genießen wir die Zeit miteinander. Und das ist auch eine schöne Zeit, ja, wo man also auch wieder eine neue Situation vor sich hat. Nun, das ist also jetzt diese Illustration, die wir hier haben. Man, persönliche Bedürfnisse treten jetzt natürlich in den Vordergrund. Zuerst wurden die alle ein bisschen untergraben, weil da war das Haus wichtig und da war die Familie wichtig und da war alles andere wichtig. Und man hat sich selbst ein bisschen vergessen. Wenn man aber die richtige Lebenseinstellung als junger Mensch schon hat, dass man sich nicht vergisst und sagt, ich bin ja auch noch ein Mensch und es geht ja nicht nur ums Haus und ums Auto, dann werden Sie eine ganz andere Qualität in Ihrem Leben haben. Seelische Veränderungen, dann gibt es soziale Veränderungen. Wir haben schon gesagt, das leere Nest, die neue Freiheit, die neue Ziele braucht, die Selbstständigkeit wird jetzt plötzlich wichtig, die Neuorientierung auf den Partner ist jetzt wichtig, dass man jetzt sich wieder ganz bewusst auf den Partner einstellt. Ja? Und hier kann man also auch ganz bewusst sagen, dass man das gleichzeitig auch mit einer neuen Illustration vergleichen könnte, nämlich mit dem Unternehmen. Ein Unternehmen hat ja auch gewisse Phasen, eine gewisse Anfangsphase, eine Pionierzeit, nicht? Und dann kommt die Konsolidierung, Expansion und am Ende kommt einfach auch das, was man dann als Fruchternten bezeichnen kann. Und so geht es auch hier um die sozialen Veränderungen. Man muss das einfach mit einrechnen, schon von vornherein. Vergessen Sie nicht, wenn Sie Kinder haben oder Kinder bekommen, die habt ihr nur eine gewisse Zeit. Manche meinen, wenn sie Kinder bekommen, die kehren mir, die habe ich das ganze Leben und die lasse ich nicht mehr aus. Und wenn sie dann fort sind, fällt alles zusammen. Jetzt braucht mich keiner mehr, die Kinder mögen mich nicht mehr, jetzt sind sie fort und das ganze Leben fällt zusammen. Muss ja nicht sein, wenn ich schon von vornherein mit diesem Denken lebe, ich habe die Kinder für eine gewisse Zeit als Gabe bekommen, dann wird die Liebe zu den Kindern ja nicht so abartig werden, dass ich sie nicht loslassen kann. Und dass ich dann sozusagen zerbreche, wenn die Kinder sich lösen, was ja natürlich ist, und einen eigenen Familienclan bilden, und ich dann plötzlich alleine dastehe und in die große Krise komme. Nicht? Also, es ist tatsächlich eine soziale Veränderung da, das muss man wissen. Auf der einen Seite ist eine gewaltige Veränderung da, wenn du alleine bist und du heiratest, eine totale Veränderung, und auf die denkt man oft nicht und bereitet sich so wenig vor. Dann kommt eine gewaltige soziale Veränderung, wenn die Kinder kommen, auf die bereitet man sich auch so wenig vor, die sind auf einmal da. Wer hat eine Elternschule von Ihnen besucht? Ja? Ich mache jedes Jahr eine Elternschule, wissen Sie das? Wenn Sie Interesse haben, können Sie dabei sein. Wo die Eltern lernen Eltern sein. Das ist ein gewaltiger Umbruch. Auf einmal wird der ganze Tagesablauf und das ganze Leben auf den Kopf gestellt, wenn die Kleine da ist. Aber man bereitet sich nicht darauf vor. Man bereitet sich auf den Beruf vor. Gewaltig, intensiv, 8 Jahre. und sein muss noch mehr. Aber auf diese gewaltigen Veränderungen im seelischen, sozialen Bereich kaum. So, und dann die nächste Umbruch, wenn die Kinder draußen sind, das leere Nest, nicht die neue Freiheit. So, und jetzt sitzt man da und weiß man nichts anzufangen mit dem Leben. Aber jetzt geht's weiter, jetzt kann man wieder neue Ziele setzen, man kann sich wieder neu orientieren, man kann Selbstständigkeit wieder besonders üben, denn man wird merken, jetzt ist man wieder ein Mensch, man kann sich neu orientieren. Jetzt geht es also auch um die Selbstliebe. Das heißt also nicht jetzt um den Egoismus, sondern um die Selbstannahme, dass man sich selbst wieder ein bisschen in den Mittelpunkt rückt und sagt, ja, ich habe ja auch, bin ja auch ein Mensch, ich habe ja auch meine Rechte, meine Aufgaben und auch letztlich möchte ich auch noch Kraft haben für die Zukunft. Neue Freunde, neue Orientierung auf den Partner ist hier sehr wichtig, dass man sich ganz bewusst wieder hier zum anderen hinwendet. Nun, das sind also die sozialen Veränderungen. Und dann gibt es aber auch geistliche Veränderungen. Wir sind ja auch ein geistliches Wesen. Der Mensch, der letztlich in dieser Krise steckt, die man als Midlife-Krise vielleicht bezeichnet, ist letztlich eine Sinnkrise. Eine Sinnkrise. Warum? Weil er sich jetzt plötzlich die Frage stellt, was hat das alles für einen Sinn gehabt? Da habe ich mich abgerackert, da habe ich die Kinder aufgezogen und jetzt ist alles fort. Jetzt habe ich das, was ich hatte. Und er hat gemerkt, dass es das auch nicht ist, was er sich eigentlich vorgestellt hat. Er hat die Karriereleiter, er ist jetzt Diplom-Ingenieur oder Frau Doktor oder wie auch immer es heißen mag. Tja, und jetzt? Du kannst auch nur von einem Teller essen und lebst als Mensch wie vorher auch. Und jetzt kommt die große Sinnkrise. Woher komme ich denn? Warum bin ich da? Wohin gehe ich? Das ist die große Frage, die den Menschen bewegt. Vorher hat er sich keinesfalls Gedanken darüber gemacht. Das ist das Problem. Ich habe als Kind schon über die Frage des Woher und des Warum und des Wohin eine Antwort bekommen. Daher habe ich heute keine Sinnkrise. Verstehen Sie? Wenn einer das am Anfang völlig negiert und für ihn ist nur Sexualität wichtig, für ihn ist nur die Arbeit wichtig, für ihn ist nur die Karriere wichtig, dann kommt der in dem Augenblick zu einer totalen Sinnkrise. Dann fängt er an, nachzudenken und versucht hier, sein Leben in den Griff zu bekommen. Mit einfachen Maßnahmen bezüglich Lebensgestaltung lässt sich die Sinnkrise nicht bewältigen. Also mit einem Motorradl oder mit genagelten Jacken und sonstigen Dingen werden Sie Ihre Sinnkrise nicht bewältigen. Oder ausbrechen und dann auf die Yacht und dann für ein halbes Jahr, ausbrechen oder sonst irgendetwas, wird die Sinnkrise nicht lösen. Das würde dem doppelseitigen Charakter des Seins nicht gerecht. Gerade in der Krise zeigt sich der innere und äußere Aspekt unseres Seins, dass beides zusammenläuft, nämlich das Äußerliche, der äußerliche Mensch und der innere Mensch. Der geistliche Mensch und der körperliche Mensch, das gehört zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Möglicherweise hat die Krise unter anderem sogar den Sinn, dass wir eben uns auf Wichtigeres besinnen. Und das ist ganz gut so, dass der Mensch nachdenken anfängt und sich die Frage stellt, warum bin ich da? Was ist denn, wenn ich sterbe? Auf einmal kommt plötzlich die Frage der Pension auf und nach dem, das hat mein Großvater, seinen jungen Enkel gefragt. Er hat gesagt, na, was machst du denn jetzt? Er sagt, ja, ich studiere. Dann sagt der Großvater, na, und dann? Sagt er, ja, dann mach ich, dann lerne ich einen Beruf. Sagt der Enkel, sagt der Großvater, wunderbar. Und dann? Ja, dann heirate ich auch einmal, hat er gesagt. Sagt der Großvater, wunderbar. Und dann? Nur dann möchte ich auch meine Kinder kriegen. Und dann? Ja, dann baue ich ein Haus. Und dann? Ja, dann werde ich auch einmal alt. Und dann? Sagt der Großvater. Ja, dann werde ich halt immer sterben, sagt er. Und dann fragt der Großvater, und dann? Haben Sie eine Antwort auf die Frage? Und dann? Ist klar, dass man dann in Krisen kommt, wenn man nicht weiß, was dann ist. Ich habe das von Kindheit an gelernt, was dann ist. Ich komme nicht in eine Krise. Aber ich kann es Ihnen auch sagen, dass Sie hier lernen können für sich selbst, eine Neuorientierung und die Frage, was ist dann? Die wird am Anfang weggeschoben. Man hat heute leider, leben wir in einer Zeit, wo wir mit dem Tod nichts anfangen wollen. Im Krankenhaus wird alles weggetan, was mit Tod zu tun hat. Da gibt es ein Sterbezimmer und da kommt man nicht mehr rein. Früher ist man mit dem Tod zusammen gewesen. Da hat man gelebt mit dem Tod. Da starb die Mutti, die Großmutti in der Familie. Und da haben die Kinder das miterlebt, das Sterben. Sie haben die Totenwache sogar miterlebt, sind am Grab gestanden. Heute wird das alles so weit wie möglich von Menschen weggeschoben. Die Kinder kommen mit diesen Themen nicht mehr zusammen. Und am Ende gibt es aber tatsächlich das Ende des Lebens. Und dann kommt die große Sinnkrise, die große Frage, was ist da? Oder die Frage, was ist Wahrheit? Es wird ja letztlich alles hinterfragt. Und am Ende hat man nichts. Wenn du alles hinterfragst und alles letztlich, so hinstellst, dass es nicht Wahrheit ist, Herz, beides gehört zusammen. Wir können nicht alles mit dem Kopf lösen, nicht alles rational wissenschaftlich lösen. Wir haben vielleicht in der Jugendzeit und in Lebensmitte gemeint, man kriegt alles in den Griff. Die Wissenschaft wird alles beantworten und man hat ja so eine Zeit, es gibt immer so einen Pendelausschlag in der ganzen Weltgeschichte, nicht? So eine Zeit gehabt, so diesen Rationalismus, alles mit der Ratio begreifen und wir brauchen den Glauben nicht und Gott brauchen wir auch nicht und dann kommt der Slogan, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja? Und auf einmal merkt der Mensch, halt so einfach ist doch nicht. Da ist doch noch mehr dahinter. Es gibt noch mehr, als wir uns gedacht haben. Kursbuch Liebe. Da gibt es einen Satz, den hat der Begründer der Christenheit gesagt und hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Eine große Hilfe für unser Leben. Wenn wir lieben wollen und wenn wir wirklich leben wollen, dann müssen wir uns mit diesem Satz auseinandersetzen. Wir müssen uns die Frage stellen, hat er Recht gehabt oder nicht? Denn wenn er nicht Recht gehabt hat, dann können Sie diesen Satz vergessen. Wenn er Recht gehabt hat, dann leben Sie an der Wahrheit vorbei, wenn Sie an ihm vorbeigehen. Dann leben Sie am Leben vorbei und letztlich auch an der Liebe vorbei. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir hier ansprechen wollen. Das heißt also, die Vollständigkeit unserer Persönlichkeit, die ist so wichtig. Wir wollen also schon den jungen Leuten ans Herz legen. Denkt daran, dass wir nicht nur ein körperliches, sondern auch ein seelisches, soziales und geistliches Wesen sind. Das gehört zusammen, das kann man nicht auseinanderteilen. Genauso wie wir auf den Körper Acht geben, sollten wir auf unsere soziale Dimension Acht geben. Und der Körper hängt mit Liebe zusammen, die Seele hängt mit Liebe zusammen und das soziale, mitmenschliche hängt mit Liebe zusammen und das geistliche hängt mit Liebe zusammen. Wir brauchen in allen Bereichen das Thema Liebe. Und wenn wir die Bereiche mit einbeziehen in unser Leben, dann wird die Liebe erst so richtig in ihrer Fülle erlebt werden können. Wenn wir nur einen Bereich herausnehmen, zum Beispiel die körperliche Liebe, dann ist das sehr mager. Dann ist das letztlich irgendwann einmal vergänglich. Denn tatsächlich hört die Libido auf beim Mann und es wird einfach schwächer und schwächer und das heißt aber nicht, dass man mit 60 aufhören muss mit Sexualität. Da kann es noch schön werden. Da gibt es ein Buch da hinten. Mit dem Alter ist es noch schön mit dir. Also das muss nicht sein. Aber es ist so wichtig, dass noch andere Aspekte dazukommen, denn sonst wird es leer. Wir werden dann das nächste Mal noch ein bisschen mehr darüber hören, über diese verschiedenen Arten der Liebe, die wir in unserem Leben beachten dürfen. Nun, es gibt natürlich eine Zeit, in der der Mensch hineinkommt, wo er anfängt, zurückzuschauen auf seine Jugend. Und der eine wird sagen, wenn ich zurückschaue auf meine Jugend, dann bin ich sehr traurig, denn ich habe tatsächlich viel versäumt. Ich hätte den Vortrag heute früher hören sollen, dann hätte ich mir vielleicht das eine oder andere erspart. Ich hätte vielleicht das Seminar früher mitmachen müssen. Mag sein, dass der eine oder andere ein bisschen so denkt. Meine Bitte an Sie ist, egal was in der Vergangenheit passiert ist, natürlich haben wir Prägungen. Sie sind vielleicht von Ihren Eltern nicht geliebt worden. Sie haben sich verausgabt im Leben, ihr bis zur Lebensmitte. Das mag sein, aber jetzt können Sie es besser machen. Ja, jetzt nehmen Sie Ihr Leben in die Hand und sagen Sie, jetzt möchte ich mein Leben nach dieser Qualität ausrichten, dass ich Leib, Seele und Geist in Anspruch nehme und ein neues baue und ein neues plane. Andere wieder, die zurückschauen auf die Jugend und sagen, ja, es war eine schöne Zeit, ich bin dankbar dafür, die können auch von daher etwas lernen. Man braucht nicht zurückschauen und sagen, oh je, da habe ich was versäumt. Denn wenn Sie das so vergleichen wollen, das Leben ist gleichsam wie ein Ackermann, der seine Hand an den Pflug legt. Sie wissen, wie der Pflug früher ausgeschaut hat, ne? Da war vorne ein Pferd, der Pflug wurde dann eingesetzt und jetzt fängt man an, eine gerade Furche zu ziehen. Und da gibt es ja sogar richtige Wettbewerbe dazu, gerade Furchen zu ziehen. Ne? Wenn Sie jetzt zurückschauen, es ist egal, warum Sie zurückschauen. Der eine schaut zurück, weil er sagt, na, was hat ich da für Kurven gezogen da hinten? Das ist ja furchtbar. Wird in dem Augenblick, wo er zurückschaut, wieder eine schiefe Bahn ziehen. Oder Sie schauen zurück und sagen, na toll, das haben wir klasse gemacht da hinten. Schau, wie gerade das ist. Gell? Und in dem Augenblick, wo Sie da zurückschauen, ziehen Sie wieder eine falsche Spur. Also es ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Vergessen Sie die Vergangenheit. Sie können neu anfangen. Sie brauchen also nicht aus dem Gedanken leben, naja, jetzt habe ich alles vertan und jetzt ist alles vorbei. Nichts ist vorbei. Sie haben noch vieles vor sich und das können Sie genießen. Nehmen Sie die Hand an den Pflug und schauen Sie wohin?
Nach vorne.
Nach vorne, jawohl, das ist es. Nach vorne. Es ist natürlich eine gewisse Schuldfrage da, nicht? Man schaut oft zurück und denkt sich, ach, da habe ich so viel versäumt und dann macht man sich Schuldgefühle und dementsprechend ist man dann belastet. Und es gibt auch Vergebung. Sie können vergeben, das heißt Ihren Eltern, Ihren Verwandten, Ihren Bekannten und Sie müssen sich selbst auch vergeben. Denn auch wir machen Fehler und müssen sagen, na, okay, wir haben einen Fehler gemacht und jetzt machen wir es besser. Diese Schuldfrage ist sehr wichtig, dass wir sie lösen und dann können wir wieder mit Zukunft hinausschauen, mit Freude. Die Phasen des Lebens. Jung ist man, wenn man arbeiten muss, sagt einer. Reif ist man, wenn man arbeiten darf. Alt ist man, wenn man noch arbeiten kann. Ja, so wird es dargestellt. Oder man wird im Alter nicht schlechter oder besser, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Gedanke, sondern das wahre Ich tritt zutage. Das ist sehr interessant. Es ist also nicht so, wie wir meinten, manche meinen, dass man im Alter schlechter wird. Aber es ist so, dass man sich in der frühen Zeit, der Jugendzeit, eher beherrschen kann. Ja, da kann das Ich so eher sich ein bisschen mit beherrschen. Aber wenn man dann älter wird, verliert man mehr und mehr die Beherrschung und dann kommt das wahre Ich eigentlich zum Tragen. Nun, es ist sehr wichtig. Was ich als junger Mann und als junge Frau sehe, werde ich im Alter ernten. Also wohl den jungen Leuten, die hier sind, wenn sie ihr Leben jetzt schon richtig einplanen, die richtige Saat sehen, dann werden sie nicht in Krisen kommen und werden dann auch eine schöne Ernte am Ende ihres Lebens haben. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie mehr sind als nur Ihr Ego, Ihr Ich. Wir haben Verantwortung in unserem Leben, wir haben Sinn im Leben, wir haben einen Glauben in unserem Leben und das alles hilft uns durch das Leben hindurch, unsere Phasen. Das habe ich schon als Kind erleben dürfen, dass ich Verantwortung bekommen habe, als junger Mensch schon und diese Verantwortung mich durchgetragen habe durch mein ganzes Leben. Verantwortung für mich selbst, für andere, dass ich schon als junger Mensch Sinn im Leben bekommen habe. Es ist ja traurig, nicht? Sie müssen sich vorstellen, am Grab gibt es dann einen Grabstein und dann sind zwei Termine drauf, zwei Jahreszahlen. Und dazwischen ein Bindestrich. Und man fragt sich, ist unser Leben nur ein Bindestrich zwischen zwei Jahreszahlen? Und dann steht oft drüber, nur Arbeit war sein Leben. Es ist ein Grabstein für ein Pferd, aber nicht für Sie. Ja? Nur Arbeit war sein Leben. Der Bindestrich. So. Jetzt hast du alles geschaffen und jetzt kannst du gehen. Also bitte, nehmen Sie Ihr Leben in die Hand und machen Sie etwas Qualitatives daraus. Nicht nur arbeiten. Schon als junger Mensch, es gibt was anderes als nur die Arbeit. Es gibt auch einen Sinn im Leben. Dieser Bindestrich, der kann sehr sinnvoll sein. Das Leben kann sehr sinnvoll sein. Und wir erkennen hier, dass der Mensch mehr ist. Karl Gustav Jung hat Folgendes gesagt. Als Psychoanalytiker sagt er, unter all meinen Patienten jenseits der Lebensmitte ist nicht ein einziger, dessen endgültiges Problem nicht das der religiösen Einstellung wäre. Das ist interessant. Ja, jeder krankt im letzten Sinne daran, sagt er, dass er verloren hat, was lebendige Religionen ihren Gläubigen zu allen Zeiten gegeben haben. Und keiner ist wirklich geheilt, der seine religiöse Einstellung nicht wieder erreicht. Wohl dem jungen Menschen, der schon von Kindheit an, und ich bin da einer davon, gelehrt bekommen hat, dass das Leben nicht nur aus körperlichen Elementen besteht, sondern eben aus Glaubenselementen besteht. Und der Sinn im Leben, der durch den Glauben kommt, der mich durchträgt durch meine Zeit, lässt mich auch eine Zeit erleben und mit Kraft und ohne Krisen erleben, wo die Haare ausgehen. Ja, man kann eben nicht dafür. Und ich bin trotzdem wertvoll. Ich muss nicht unbedingt da noch was aufpicken. Es ist eine Krise, die ja Karl Gustav Jung hier deutlich auf die religiöse Einstellung zurückführt. Ja? Und wenn diese Krise sie dorthin führt, dass sie wenigstens jetzt nachdenken, dann hat es vieles gewirkt in ihrem Leben und ich bin sehr froh. Es ist nicht wahr, wenn Leute sagen, Religion, das ist nur für Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurande kommen. Das stimmt nicht. Ich habe eine schöne Geschichte gelesen, die mir wirklich gewesen ist. Da kam so ein moderner Europäer zu einem Afrikaner. Und der Afrikaner hatte eine Bibel in der Hand, das Kursbuch der Liebe. Und der moderne Europäer sagte dem Afrikaner, was, ihr lest nur die Bibel? Na, wir sind schon längst drüber hinweg. Sagt der Afrikaner, mein lieber Freund, du kannst froh sein, dass wir nicht darüber hinweg sind, weil sonst hätte ich die jetzt aufgefressen. Er war nämlich ein Kopfjäger. Und durch das Kursbuch der Liebe hat er eine neue Lebensqualität bekommen und lernte den Menschen lieben und umgehen, richtig umgehen mit den Menschen und sein Leben richtig in den Griff kriegen. Einige Beispiele. Man kann im Leben stehen und doch an Gott glauben. Und das gehört genauso dazu wie alles andere, denn er ist ja die Quelle der wahren Liebe. Sie kennen vielleicht dieses Bild und haben es schon gesehen. Das gibt es jetzt bei den Fußballern. Se Roberto, Bayer Leverkusen, er erzählt uns, dass er zum Glauben gefunden hat. Und er steht mitten im Leben mit beiden Beinen. Und er spricht davon, dass er eines Tages anfängt, die Bibel zu lesen. Und er hätte das vorher nie gedacht, wie spannend das war. Ich habe darin entdeckt, dass Gott nicht nur unser Vater sein will. Ich hatte ja keinen, sagte er, weil unser Vater uns verlassen hatte, sondern dass er etwas Besonderes mit meinem Leben vorhat. So habe ich also angefangen, mit ihm zu reden. Nicht nur, wenn es mir schlecht ging, sondern auch in guten Zeiten, um ihm für so vieles Schönes zu danken. Wörtliches Zitat von Se Roberto, Bayer Leverkusen. Oder er ist zum Beispiel der, der beim Fußballspiel, wenn er irgendein Tor geschossen hat, hat er unten drunter unter dem Dress ein Leiberl und da steht drauf, Jesus liebt dich, Jesus lebt, Jesus liebt dich. Und wenn er ein Tor geschossen hat, dann hat er den Dress aufgehoben und hat es den Leuten gezeigt. Finde ich ganz toll, dass er so seinen Glauben einfach zeigt. Das ist jetzt in diesen Tagen geschehen. Und ist auch bei anderen noch, zum Beispiel habe ich hier auch Zitate von anderen Fußballern, von Ahimar, Brasilianer, FB Stuttgart und so weiter. VfB Stuttgart. Also man kann im Leben stehen und erleben, dass man gerade durch den Glauben eine Kraft bekommt, die einen trägt, die eine Antwort gibt, auch auf die Fragen, was danach ist. Kursbuch Liebe. Ich möchte es Ihnen anbieten, nehmen Sie es an oder nehmen Sie es nicht an, diese Angebote sind einfach für Sie da. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat denn so ein Kursbuch Liebe zu Hause? Ja? Mehrere sogar. Super. Na, machen wir es einmal so. Bist du so lieb, Walter, und teilst einmal dieses Zettel aus. Wenn Sie zum Beispiel keines haben, dann können Sie die Gelegenheit haben, ich gebe es Ihnen. Ich gebe Ihnen so ein Kursbuch, damit Sie aus der Lebenskrise rauskommen und letztlich eine Hilfe für Ihr Leben haben. Da kriegen Sie ein kleines Zettel. Wer keine Bibel hat, der kann es ankreuzen. Er kriegt von mir eine kostenlose Geschenk. Mit Leseanleitung. Weil manche können mit dem Buch nichts anfangen. Ja, die Leseanleitung. Nehmen Sie das Zettel, zweites Kästchen. Wenn Sie, jawohl, wenn Sie die Leseanleitung alleine haben möchten, dann kreuzen Sie das zweite Kästchen an. Eine Leseanleitung ist ganz wichtig, dass ich da ein bisschen weiterkomme. Manche können mit dem großen Buch nichts anfangen, das ist so ein dickes Buch und da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Es ist ganz wichtig, dass man lernt, das Kursbuch Liebe ein bisschen kennenzulernen. Und zwar ganz bewusst, wo es welche Hilfen gibt für mich. Ich habe einfach den Vorteil, ich habe seit Kindheit an dieses Buch gelesen und ich weiß, wo was steht und ich kann es Ihnen sagen. Also, es gibt eine Geschenkbibelaktion. Wenn Sie die haben möchten, kreuzen Sie es an. Die Bibel ist gekauft worden von gläubigen Christen, die gesagt haben, jeder soll drinnen lesen. Und Sie werden eines merken, es gibt nur eine Bibel. Und egal, ob Sie jetzt katholisch sind oder evangelisch sind oder was Sie auch für eine Glaubensrichtung haben möchten, bleiben Sie das. Da will ich Ihnen gar nichts ändern. Aber lesen Sie wenigstens dieses Kursbuch Liebe. Da werden Sie lernen, Ihr Leben und Ihre Lebenskrisen zu meistern und letztlich auch Antworten zu bekommen auf die Frage, und was dann? Wenn Sie die Bibel haben, dann können Sie den Leseplan alleine haben. Der wird Ihnen gerne überreicht werden. Und sollten Sie sagen, ich weiß jetzt dann nicht mehr, was ich am Dienstagabend machen soll, dann darf ich Ihnen ein Angebot machen. Ich denke mir, es kommt jetzt eine besinnliche Zeit. Und diese besinnliche Zeit sollten wir eigentlich besinnlich nützen. Und zwar ganz bewusst nützen zu dem Thema Liebe. Und da darf ich Ihnen einige Angebote machen. Das erste Angebot ist, das wird jetzt per Post in Ihr Haus flattern. Es gibt am 30. November um 19 Uhr ein ganz tolles Männerkonzert. Ein Männerchor, Wiener Neustädter Männerchor, kommt nach Bad Aussee. Und im Hans-Gilge-Saal um 19 Uhr werden Sie ein wunderschönes Adventkonzert singen und spielen zum Thema Liebe. Und ich werde durch das Konzert führen mit Gedanken über die Liebe. Und ich bin sicher, da werden wir alle dabei sein. Nehmen Sie Ihre Freunde mit und Ihre Bekannten mit. Das ist ein ganz tolles Angebot. Das ist kostenlos. Es sollte ein besinnlicher Abend werden zum Thema Advent, zum Thema Liebe. Denn es ist ja eigentlich die Zeit der wahren Liebe. Und wenn wir uns auf das ein bisschen besinnen, dann werden wir nicht in Krisen kommen. Dann werden wir uns diese wahre Liebe durch die Krisen durchtragen, egal welche Krise es auch ist. Und sollten Sie sagen, ich möchte noch ein bisschen mehr wissen, weil es gibt ja in der Diskussion vielleicht auch, Sie sehen das ein bisschen anders, was man in der Bibel liest, Sie sehen es auch wieder ein bisschen anders, und so kann man voneinander lernen, biete ich Ihnen noch ein paar Dienstage an zum Thema Kurs Liebe. Das heißt, wo wir uns ein bisschen frei jetzt von der Liga Leben und Gesundheit und auch frei von irgendeiner Religionsgemeinschaft zusammensetzen und das Buch der Bücher, dieses Kursbuch Liebe, einmal öffnen und einmal schauen, was sagt denn dieses Buch zur Liebe? Und ich werde Ihnen ein paar Stellen herauszeigen, wo Sie sagen, oh, das habe ich noch gar nicht gewusst. Haben Sie zum Beispiel gewusst, Thema Liebe, haben Sie zum Beispiel gewusst, dass in dem Kursbuch Liebe drinnen steht, dass der Pfarrer heiraten soll?
Ja.
Haben Sie das gewusst? Ich lese Ihnen das vor. Das ist, das werden wir dann sehen. Nein, ich lese nicht vor, das zeige ich Ihnen das nächste Mal, wenn Sie dann da kommen, damit man es sieht. Wer dabei sein möchte, der kreuzt einfach das dritte Kästchen an, dann weiß ich, wie viele da sind und wie viele kommen werden. Sie können da ja jemanden mitbringen und einladen, wer sich für das interessiert. Dann werde ich Ihnen zeigen, was in der katholischen Bibel, in der evangelischen Bibel, ist überall dasselbe drinnen, für Sie zum Thema Liebe hier angesprochen ist. Wenn Sie persönliche Hilfe brauchen, weil ich hier nur oberflächlich über manche Themen sprechen konnte, weil ich nicht in die Details für Sie persönlich ansprechen konnte, dann kreuzen Sie das letzte Kästchen an, wir machen uns einen Termin aus miteinander und wir setzen uns zusammen. Meine Familien- und Eheberatung mit meiner Frau ist kostenlos und wir bieten es Ihnen an, auch eine persönliche Hilfe. Vielleicht haben Sie gerade eine Lebenskrise, vielleicht wollen Sie ein bisschen über diese Berge hinwegkommen und aus den Tälern herauskommen. Ich möchte Ihnen gerne helfen. Wenn Sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen, kreuzen Sie das vierte Kästchen an und geben Sie das dann ab. Und wir sind gerne bereit, meine Frau und ich, für Sie da zu sein. Die Phasen des Lebens noch einmal. Manche sagen, na, für das Thema Bibel und Glauben, da bin ich zu jung. In dieser Phase sagt man, na, dafür bin ich zu verliebt. Da habe ich jetzt keine Zeit. In dieser Phase sagt man, ah, da habe ich so viel Sorgen. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, jetzt muss ich für die Kinder da sein. Da bin ich zu besorgt. In dieser Phase ist man zu aktiv. Da muss man das und jenes noch machen und das noch erleben und diesen Urlaub noch machen. In dieser Phase, in der Phase der Pension, ist man da dann schon zu alt dafür. Ja, wissen Sie, Herr Fuchs, jetzt nimmer, jetzt kann ich mir nichts mehr merken. Und wissen Sie, was in dieser Phase ist?
Zu spät.
Da ist es zu spät, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie bitten, in welcher Phase Sie auch sind. Es stimmt nicht. Sie sind weder zu alt, noch zu dumm, noch zu jung, noch was auch immer Sie sind. Sie können noch Ihr Leben in die Hand nehmen und es neu gestalten. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, tun Sie das. So, zum Schluss noch 7 Wege zur Bewältigung dieser Krise. Sie haben sie auch in unserem Skriptum drin. Übrigens, das ist jetzt da. Hurra, endlich bin ich fertig geworden. 7 Wege zur Bewältigung. Erstens, sehen Sie Ihre Krise als Chance, nicht als Problem. Als Chance, als Möglichkeit, um zu einem tieferen Leben und zu einer besseren Lebensqualität zu gelangen. Krisen sind dazu da, um überwunden zu werden. Sie zeigen mir, halt, denk nach, mach ein bisschen, wie nennt man das, Inventur, ja, und orientiere dich neu. Zweitens, machen Sie eine schonungslose Bestandsaufnahme. Wenn Sie so eine Krise haben, dann fragen Sie sich, was will mir denn Gott in dieser Krise zeigen? Nicht fragen, warum? Da gibt es kaum eine Antwort. Fragen Sie eher, wozu? Was will mir Gott in dieser Krise zeigen? Was kann ich lernen dabei? Es kommen Krisen in unserem Leben, die sehr, sehr schwer sind. Aber sie sind nie so schwer, dass man sie nicht überwinden kann. Nächster Punkt. Suchen Sie sich einen geistigen Freund, mit dem Sie über alles sprechen können. Jeder Mensch braucht einen Freund. Einen Menschen, mit dem er sich austauschen kann. Und ich habe ganz bewusst einen geistigen Freund gemeint. Ich meine jetzt nicht einen geistlichen im katholischen Sinne, das heißt, als einen Pfarrer, sondern einen geistlich eingestellten Menschen. Einen, der auch die geistliche Dimension mit einbaut in sein Leben. Ein geistlicher Freund, der hilft einem sehr viel. Hören Sie auf, nächster Punkt, ständig bei anderen oder in Strukturen Fehler zu suchen. Es ist immer die anderen sind es und die Struktur und das und jenes ist es. Wahre Selbsterkenntnis kommt daher, dass ich den Schöpfer kennenlerne. Denn er hat mich zu seinem Bild gemacht. Und wenn ich da anfange, mich mit ihm zu vergleichen, dann werde ich wissen, warum ich da bin und wozu ich da bin. Wahre Selbsterkenntnis kommt aus der Gotteserkenntnis. Sagen Sie nicht, Sie sind zu jung, zu alt oder wie auch immer. Nächster Punkt. Setzen Sie neue Prioritäten. Egal in welchen Phase Sie plötzlich stehen, ob Sie schon noch als junger Mensch sind, wohl dem, der es als junger Mensch so macht, dass er sagt, Moment einmal, da gibt es einen wunderbaren Satz im Kursbuch Liebe, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Probieren Sie das einmal aus. Sie werden Wunder erleben. Wenn Sie bis jetzt so gelebt haben, dass Sie gesagt haben, ich trachte am ersten nach dem Haus, trachte am ersten nach Autos, trachte am ersten nach Ruhm und Geld und Schönheit, dann wird dir nichts zufallen, dann wird alles abfallen. Wenn Sie aber nach diesem Leitsatz leben, vielleicht gerade jetzt, wo Sie eine Umkehr in Ihrem Leben durchführen möchten, neu zu lieben, neu zu leben, denn Leben heißt lieben, dann werden Sie merken, dieser Leitsatz wird Ihnen weiterhelfen. Entdecken Sie neu die Menschen um Sie herum, besonders Ihren Partner in der Zeit, wenn Sie so in einer Midlife-Krise drinnen sind vielleicht, dass Sie neu anschauen diesen Menschen, der Ihnen zur Seite gestellt worden ist, den Sie ausgewählt haben, und genießen Sie diese Qualität dieser Gemeinschaft von Neuem. Das Problem ist einfach das, dass wir immer andere Idole haben und uns durchnaschen dort und naschen da, den Appetit zu Hause verderben. Und das ist, glaube ich, das Problem. Genießen Sie diesen Menschen, der um Sie herum ist, ob das der Nachbar ist, ob das der Freund ist, der Nahe, und schauen Sie den Menschen einmal an. Wir werden das nächste Mal noch ganz besonders über die Liebe zu Mitmenschen sprechen. Wie können wir diese Liebe gewinnen und richtig durchführen? Der nächste Abend wird noch ganz wichtig sein, diese Qualität hier zu bekommen, der Liebe. Freuen Sie sich auf einen neuen Lebensabschnitt, denn dieser neue Lebensabschnitt, der jetzt kommt, auch wenn es die Rente ist, die Pension ist, ist ein Abschnitt mit Reife und Weisheit und mit neuen Gelegenheiten, mit neuen Erfahrungswerten, mit neuen Chancen. Es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch in seinen Phasen wertvoll ist, ob er ein junger Mensch ist oder ein alter Mensch ist. Es wäre völlig falsch, wenn wir so von diesem evolutionistischen Gedanken ausgehen, dementsprechend dann auch evolutionistisch lieben, weil wir sagen, alte Menschen, die sind nichts mehr wert, die können wir wegschieben und wir müssen nur schauen, dass wir jung und überlebenskampffähig sind. Ja, mein Herz ist voll, ich muss aufhören. Es gibt so viel noch zu sagen. So, ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir setzen uns jetzt noch zusammen, der, der möchte. Soviel ich weiß, hat die Jugend wieder was vorbereitet. Am Tee, und das wollen wir noch genießen. Für jene, die schon nach Hause müssen, alles Gute. Nächsten Dienstag um dieselbe Zeit sehen wir uns noch einmal. Alles Gute, guten Abend.